886 Radiothek. Der 886 Zeitungscheck.
Wir schauen zu den Schlagzeilen und plaudern über ein paar der Top-Themen des Tages. Unter anderem, ja, natürlich Donald Trump präsentiert ständig neue Mitglieder seines zukünftigen Kabinetts. Da unter anderem auch etwas, was für heftige Schlagzeilen sorgt. Und zwar einen Hardliner, den er in Stellung bringt, gegen den aber auch mehrere Ermittlungen gelaufen sind und irgendwie offen geblieben oder eingestellt worden sind aus unterschiedlichen Gründen. Unter anderem wegen Menschenhandels zum Zwecke des sexuellen Missbrauchs, Drogenmissbrauch oder die Annahme unzulässiger Geschenke. Geht natürlich unter die Unschuldsvermutung, aber das hat sogar einige Republikaner schockiert, dass der da genommen worden ist. Aber da wird noch so viel dazukommen an, sag ich mal, Kuriositäten in dieses Kabinett.
Die Themen werden uns nicht ausgehen.
Nein, haben wir eben erst gestern drüber gesprochen, deswegen schauen wir da auch heute jetzt nicht genauer. Haben wir, wie gesagt, gerade erst gehabt. Georg Dornauer ist, ja, zur Seite getreten, nicht zurück, aber er ist nicht mehr an der Parteispitze in Tirol und auch nicht Landeshauptmann-Stellvertreter. Aber da haben wir gleich ein Thema, das wir anknüpfen können, weil viel mehr dazu ist akut jetzt nicht zu sagen. Auf dem Foto, weswegen er zurückgetreten ist, war nicht nur er und ein zufällig hingestolperter Hirsch, der ja wahrscheinlich gar nicht gejagt worden ist, sondern dann im Hintergrund, links hinter ihm gestanden, ist René Benko. Um den geht's.
Der ist jetzt wieder in den Schlagzeilen. Ich zeichne dir mal ein Bild. Ja. Stell dir ein fürstliches Schlosshotel in bester Lage vor. Blick auf die Berge rund um Innsbruck. Da finden Hochzeiten statt, andere große Feste, quasi die Innsbrucker Hills. Ja. Und dann kommt ein erfolgreicher Immobilienmogul und kauft das Ding und macht eine Villa draus. Benkos Mutter zahlt mehr als 235.000 Euro Miete im Monat für die Benko-Villa, schreibt der Standard, in dieser Villa. Gibt es eine Grottenlandschaft im Untergeschoss, es gibt eigene Zimmer für Taschen und Schuhe. Leider wurde es ihm damals nicht erlaubt, einen Hubschrauberlandeplatz zu errichten. Wie willst du denn hinkommen überhaupt? Ja. Insgesamt wird das Anwesen dann durch Benkos Kauf und Umbau zu etwas gemacht, das ziemlich gut wirklich nach Hollywood passen würde. Über 5.500 Quadratmeter hat die Liegenschaft. Der Bau der Villa hat rund 60 Millionen Euro gekostet und dann ist eben die größte Pleite der Geschichte der Zweiten Republik gekommen. Und was macht man da, wenn man René Benko heißt? Man regelt das über die Mama. René Benko musste als Unternehmer Insolvenz anmelden. Er ist aufs Existenzminimum gepfändet, lebt aber trotzdem noch in einem unfassbaren Luxusanwesen in dieser sogenannten Benko-Villa. Mieterin ist die Mutter. Der Sohnemann darf kostenfrei dort wohnen.
Ist aber freundlich.
Ja, ist freundlich. Monatlicher Netto-Mietzins eben über 238.000 Euro. Wie geht das alles überhaupt? So wie das meiste im Benko-Imperium mit einem komplizierten Geflecht aus Stiftungen. Wie man es schon gelernt hat. Gell? Die Villa gehört der Laura Privatstiftung. Die hat extrem viel Vermögen, Immobilien, Autos, um die 200 Millionen Euro Eigenkapital. Begünstigte davon sind René Benko und seine Familie. Er hat selbst hat schon vor einigen Jahren auf seine Begünstigtenrolle verzichtet. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie kann sich die Frau Mama eine Miete von fast 3 Millionen Euro im Jahr leisten? Die war früher einfach Erzieherin. Jetzt ist sie Begünstigter in mindestens 2 Stiftungen, bekommt da Ausschüttungen und man weiß zum Beispiel aus dem Privatinsolvenzverfahren von René Benko, dass er von 2014 bis 2024 Schenkungen und Darlehen in der Höhe von fast 23 Millionen Euro von seiner Mama bekommen hat. Und so wird dann offensichtlich auch die Miete finanziert.
Das ist doch schön, wenn sie die Familie versteht, oder?
Ja, das finde ich auch. Das ist gut. Ja. Also, danke, Mama.
Stiftungen for the win. Ja. Naja, also bin noch wirklich sehr gespannt. Da war Wolfgang Pescher von der Finanzprokuratur vor einiger Zeit in der ZIB2 und hat gesagt, also er möchte wirklich da mal genau eher wissen, wie das da alles abläuft, wie lebt er aktuell und ist das über die Maße, die erlaubt sind, unter Anführungszeichen, in diesem Zustand. Und welche Umgehungskonstrukte werden da gebaut? Naja, langsam dürften ja ein paar ans Licht. Aber Stiftung und Frau, Mama, Tochter, Geschwister oder sonst wie sind ein bekanntes Muster für sowas.
Ja, und ich glaube, wenn auf die Frage, welche Umgehungskonstrukte werden da gebaut? Alle. Alle, die es gibt.
Na, schauen wir, wird noch ein bisschen dauern, bis da mal wirklich was Handfestes rauskommt. Schauen wir zu einer anderen Geschichte. Da kann man sich auch was kaufen, weiß man auch nicht genau, was da rauskommt, wenn man sich das Ding nämlich kauft.
Ja, es ist eine auch besondere Überraschung. Man zahlt Geld und weiß trotzdem nicht, was drinnen ist. Schlagzeile ist zum Beispiel auf auf, wo habe ich das jetzt her, heute zum Beispiel schreibt oder auch ORF.at, Pop-Up-Geschäft verkauft verlorene Pakete. In der Millennium City in Wien gibt es eben da ein Geschäft, das verloren gegangene Pakete verkauft und das seit gestern bis inklusive Samstag kann man dort Packerl nach Gewicht kaufen. Dort kosten 100 Gramm rund 2 Euro und da kann im besten Fall halt das ultimative Schnäppchen mit dabei sein und im besten Fall kann man dann vielleicht sogar ein neues Handy um 20 Euro in der Hand halten, weil halt wirklich eben alles, was man halt so bestellt und was dann halt eben verloren geht, kann da drinnen sein. Schuhe, Handys, Sammlerstücke, Schmuck oder auch einfach ein Ladekabel, weil es halt, ja, wie es halt so passiert, wenn Packerl verloren gehen, an die falsche Adresse geliefert worden ist oder weil man in der Zeit umgezogen ist und so weiter. Und der, der es ursprünglich bestellt hat, bekommt im besten Fall ja eh das Geld retour und das Packerl aber landet dann in einem großen Lager irgendwo in Europa und eben dieser konkrete Pop-Up-Store kauft die ganzen Pakete nach Gewicht und verkauft sie eben weiter, ohne zu wissen, was drinnen ist. Das dürfte sehr, sehr gut funktionieren. Der Andrang ist so groß, dass jetzt anscheinend sogar schon die Zeit zum Durchschauen auf 10 Minuten begrenzt worden ist, damit die anderen nicht so lange warten müssen. Man kann die verlorenen Pakete aber auch online shoppen. Das geht auch noch.
Und sich dann zustellen lassen und dann kommen sie wieder zu dem nächsten Pop-Up-Store von verlorenen Paketen.
Das ist der Kreislauf.
Der ewige Kreislauf der Paketlieferungen.
Was ich mir da ja immer frage, ist, es gibt ja öfter mal, dass wenn man was online bestellt und dann sagt man, es passt irgendwas nicht, sagt die Firma, gekreuzt, da kriegst du ein zweites. Mhm. Oder eben auch der Retourweg wird nicht mehr angetreten, weil, ist eh wurscht, weil man denkt, ja, Moment, das kann jetzt nicht sein. Dass das Ding in Wahrheit sowas von nichts wert ist,
dass man einfach schnell
dass was es der Firma wurscht ist, da der zweites und so. Ja. Da frage ich mich, wie viel zu viel zahlt man beim ersten?
Beim ersten, ja. Das ist das finanziert, ja.
Ich meine, weiß ich nicht. Ich sage nur eine Frage, die mir immer wieder mal in den Kopf kommt, wenn ich so Geschichten höre, und das gibt es ja mehrfach eben. Na, da war Kratzer. Ja, kriegst du ein zweites, kriegst du das erste. Das ist, nein, Entschuldige, dann hätte ich aber die Hälfte auch zahlen können, oder? Ja. Oder zu, was weiß ich, zumindest nicht. Nein.
Mir ist das auch mal passiert, da ich Schuhe bestellt und die sind nie angekommen, weil irgendein Dokument beim Zoll gefehlt hat. Und ich habe denen, wo ich bestellt habe, einfach gesagt, ja, ich müsste das noch nachreichen. Und sie haben gesagt, nein, wir schicken einfach ein neues Bagel, da schicken wir es mit. Aber ihr müsst jetzt nur, nein, okay, gut. Ein Bagel Schuhe ist dann bei mir angekommen.
Spannend. Na gut. Ganz andere Geschichte noch, finde ich aber extrem spannend. Und zwar ist das, was man seit Jahren, Jahrzehnten schon hört. Ich sehe immer, naja, die Jungen, die wachsen auf mit dem ganzen Elektronischen, mit den ganzen Digitalen, die werden da, die wachsen mit dem auf. Die kennen sich viel besser aus, das wird Ding und das wird großartig und ja. News.fat schreibt da, Junge, doch keine Digital Natives. Da werden geringe IT-Kompetenzen festgestellt und zwar in einer Dienstag veröffentlichten Studie wird das also quasi festgestellt, da werden Computer-Skills, IT-Skills überprüft. Das ist die Frage jetzt, worum genau geht's da? Also einerseits eben um Anwendung von Programmen, also kann man die Programme so bedienen, wie es gehört, nicht nur Handy, sondern auch am Computer, Office zum Beispiel oder sowas, was kann man damit tun? Problemlösung, Einstellungen finden und so weiter und so fort, aber auch vertrauenswürdige Quellen erkennen zum Beispiel, Sachen herausfinden und so weiter und so fort. Also schon ein umfassendes Paket, wie kann man sich quasi zurechtfinden in der digitalen Welt und die Erkenntnisse sind tatsächlich, naja, arg, ich kann es nicht viel besser sagen. Zum Beispiel sagt da jemand von der Studie, man müsse sich vom Mythos der Jungen als Digital Natives verabschieden. Oder in Deutschland ist die Headline, 40% der Jungen können nur klicken und wischen.
Na sicher. Das ist das, was man braucht, die meiste Zeit.
Aber eigentlich bräuchte man viel mehr. In Österreich sind es ein bisschen mehr, da sind es 39%, also ein bisschen weniger meine ich als die 40, aber dennoch auch ein hoher Schnitt. Und diese Schüler, diese 39% oder 40% im Schnitt, sind die halt wirklich nur die unterste Stufe oder drunter erreicht haben an Fähigkeiten. Also die können am Computer nur absolute Routineaufgaben unter direkter Anleitung lösen und haben eben große Probleme, Vertrauenswürdigkeit von digitalen Quellen einzuschätzen. Und dann noch ein bisschen schlimmer ist, dass diejenigen, die bessere Skills haben, viele davon außerhalb der Schule gelernt haben. Sprich von Eltern oder anderen Freunden, Bekannten, die es wissen und denen es erzählt haben. Also das ist noch ein größerer Fail für die Schulbildung, weil das natürlich ein großes Ziel in Europa und auch in Österreich eigentlich ist, in der EU, dass man sagt, also bis 2030 sollen maximal 15% der 14-Jährigen unter Kompetenzstufe 2 abschneiden. Zur Relation, jetzt haben 40, sind nur bis 1 gekommen. das ist schon arg weit auseinander.
Ja. Ja.
Und natürlich heißt das, okay, da sind wir auf einem ganz falschen Weg, könnte man meinen. Bildungsminister Polaschek sagt, auf dem richtigen Weg sind wir. Und das, obwohl er nicht von der SPÖ ist. Aber Martin Polaschek sagt, wir sind auf dem richtigen Weg, weil Österreich ein bisschen besser ist als die anderen Länder. Nicht viel, aber ein bisschen. Und da ist man auf dem richtigen Weg, eben die jungen Menschen an die Anforderungen einer zunehmend digitalisierten Welt vorzubereiten. Auch das finde ich spannend. Zunehmend digitalisiert ist, finde ich süß.
Das hat man in den 90er Jahren auch schon sagen können.
Inzwischen,
ne?
Inzwischen ist die Kaffeemaschine digital und ja, die Waschmaschine.
Die Waschmaschine hat einen smart Internetzugang.
Das Brotschneidemesser.
Ja. Ja.
Und das Zahnbürstel ja, hat eine App. Also zunehmend digitalisiert, ja. Aber das ist natürlich arg. Wenn man aber dann drüber nachdenkt, in Wahrheit, ganz so arg ist es eigentlich nicht, die Erkenntnis. Weil, wir haben vorher geplant, ob es der Vergleich ist, als die Autos erfunden wurden, ist auch nicht dann spontan jeder Mechaniker gewesen von selber.
Genau.
Nur weil du dich einsetzen und es bedienen kannst, sprich, weil du es aufmachen und drauf wischen kannst und du findest Google und du findest Spotify, ja, aber dass du dann mehr davon weißt, also das musst dir eben beigebracht, dann musst du ausgebildet werden dafür, das wäre die Aufgabe der Schulen, ganz, ganz wichtig, weil das die Skills sind, die in Zukunft gefragt werden, gerade in Arbeitsmärkten wie in Österreich, wir haben nicht so viel Produktion oder immer weniger vor allem. Und das schaut nicht so gut aus, auch wenn der Herr Polaschek was anderes sagt.
Ich muss ja gerade lachen, weil meine Zahnbürste hat wirklich eine App.
Weil meine auch. Ich habe dich runtergeladen und gedacht, das ist ein Wahnsinn. Kann ich schauen, wie lange ich meine Zähne putzt habe.
Ja, genau.
Nein, ich weiß nicht, was ich mit der Information mache.
Ich weiß auch nicht.
Aber dann war es. Heute 2,5 Minuten Zähneputz. Ein bisschen fest aufgedrückt, sagt er. Das kann auch. Er sagt, wie fest habe ich aufgedrückt?
Ja, ja.
Ich habe es dann wieder gelöscht.
Der sagt, ich habe das nicht gut gemacht.
Das ist, weiß eh, wie meine Zähneputz.
Die 88.6 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio88.6.at. 88.6